HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und über 120.000 Hessen suchen jedes Jahr bei den Tafeln nach Unterstützung. Vor allen Dingen mit Lebensmitteln, aber manchmal eben auch einfach nur mit einem Gespräch. Hier im Sonntagstalk spreche ich heute mit dem Vorsitzenden der Tafeln in Deutschland. Wir wollen dieses System der Tafeln ein bisschen genauer vorstellen. Guten Morgen, Jochen Brühl.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Viele Hessen kennen die Tafel höchstens aus dem Radio und aus dem Fernsehen. Nehmen Sie uns doch mal mit in eine typische Tafel.
Eine typische Tafel ist ein Ort, wo Menschen sind, die ehrenamtlich engagiert sind, die morgens warten oder mittags warten, dass ein Wagen vorbeikommt, der morgens früh zu einem Discounter gefahren ist und dort an der Rampe von freundlichen Mitarbeitern Kisten bekommen hat, wo Lebensmittel drin sind, die vollkommen in Ordnung sind und die dann in den Wagen der Tafel geladen werden. Das sind manchmal Kühltransporte, Tiefkühlsprinter zum Beispiel. Und dann geht's zur Tafel, dann werden diese Waren angeguckt, vorsortiert. Dann wird geguckt, was ist wirklich jetzt auch für die Abgabe an Menschen, die zur Tafel kommen, sinnvoll. Und dann wird das in den Laden gelegt, gestellt und dann warten draußen Menschen, die dann in die Tafel reinkommen und sich die Waren holen. Und dann wird am Ende des Tages das, was übrig ist, noch an soziale Organisationen oder andere weitergegeben und dann ist der Tag rum und am nächsten Tag geht das wieder von vorne los.
Also ein endloser Rhythmus von Verteilen, Annehmen, Weitergeben und Nahrungsmitteln empfangen über die einzelnen Stationen. Da werden wir heute im Laufe des Sonntagsvormittags, lieber Herr Brühl, noch im Detail sprechen. Sie sind jetzt seit mehr als 20 Jahren dabei. Warum engagieren Sie sich bei der Tafel?
Das hatte eigentlich zwei Gründe. Das eine war diese Wahrnehmung von einem unfassbaren Überfluss. Wir reden ja je nach Statistik in Deutschland von 12 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die übrig sind, die weggeworfen werden. Also diese Erfahrung, auch in Mülleimern zu sehen, was weggeschmissen wird, das hat mich sehr berührt. Und das andere ist, dass es Menschen gibt, die einfach am Ende des Monats nicht mehr das Geld haben, um sich die Sachen zu kaufen, die sie brauchen. Da erinnere ich mich an die 75-Jährige, die an vier Stellen putzen muss, damit die Kinder und Enkelkinder nicht mitkriegen, dass das Geld bei ihr nicht reicht. Also so Geschichten haben mich schon sehr berührt. Und diese beiden Themen, Lebensmittelverschwendung und Armut im Alltag, die oft versteckt wird, die schambelastet ist, das sind so Dinge, die mich sehr motiviert haben, mich in diese Arbeit einzubringen.
Ende der 90er haben Sie die ersten Berührungen auch so gehabt mit der Tafel, denn Sie haben die Tafel in Ludwigsburg gegründet, sind dann Leiter Fundraising geworden. Warum gehört soziales Engagement zu Ihrem Leben?
Also ich komme aus einem protestantischen Elternhaus und da war das eigentlich selbstverständlich, dass man eben halt auch Engagement einbringt in die Gesellschaft. Und das habe ich auch von meinen Eltern so gelernt, dass es sinnvoll ist, nicht nur zu erwarten, sondern das auch etwas einzubringen. Also nach diesem berühmten Wort von John F. Kennedy, nicht nur zu erwarten, was kann das Land für dich tun, sondern was kannst du für das Land tun. Und das beziehe ich mal sehr stark aufs Ehrenamt. Also das habe ich auch bei vielen Tafelhelferinnen und Helfern erlebt. Nicht nur jammern, nicht nur beklagen, wie das gerade in unserer Gesellschaft oftmals praktiziert wird, sondern sich dann auch konkret einzubringen und etwas zu tun, damit diese Gesellschaft besser wird.
So, mein Mann mit seiner Mission, Jochen Brühl heute am zweiten Adventssonntag. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wann würde für Sie Armut beginnen? Wer ist für Sie arm? Vielleicht diskutieren Sie das heute mal beim Frühstückstisch, der vielleicht reich gedeckt ist. Wir haben uns überlegt, wann ist jemand arm in unserem Land, wenn er Hartz IV bezieht? Auf dem aktuellen SPD-Parteitag wird das ja an diesem Wochenende auch diskutiert, ob man sich davon vielleicht verabschieden soll. Ist das, wenn man staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt oder eben eine der vielen, vielen Tafeln in unserem Land besucht? Jochen Brühl ist Vorsitzender, Entschuldigung, der Tafeln in Deutschland. Und mein Gast heute an diesem Sonntag, Herr Brühl, was bedeutet denn für Sie Armut?
Armut heißt, dass man nicht teilhaben kann an Dingen der Gesellschaft. Das ist zum Beispiel die Mutter, die alleinerziehend ist und die weiß, dass der Kinobesuch für die zwei Kinder nicht bezahlbar ist und die Kinder in der Schule eben mal die beiden sind, die nicht über den neuesten Film reden können. Oder die Sorge, mit den Kindern nicht auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder dass ein Urlaub nicht möglich ist. Dass Lehrer, die ich kenne, zum Beispiel nach den Sommerferien nicht mehr fragen in ihrer Klasse, wo wart ihr im Urlaub, weil viele Kinder, 500.000 kommen übrigens auch mit ihren Familien zu, den Tafeln sich Urlaub nicht leisten können. Das ist der nicht praktizierbare Friseurbesuch. Also man spart an allen Ecken und Enden, versucht das anderen nicht zu zeigen, dass man arm ist. Und das hat schon was, dieses Gefühl, arm zu sein, auch was damit zu tun, nicht dazu zu gehören, abgehängt zu sein. Und das ist für viele eine große Belastung.
Also es geht nicht nur um die leeren Teller, sondern es geht auch, wenn ich Sie richtig verstehe, um die Teilhabe. Und das in einem der reichsten Länder Europas.
Also in Deutschland muss niemand verhungern, das wissen wir. Mhm. Aber es ist halt so, dass zum Beispiel im Februar viele Leute Angst haben vor der Nebenkostenabrechnung. Und ich habe Leute gesehen, die haben vor Waschmaschinen gekniet, damit die bloß noch hält. Also das können wir uns oft gar nicht vorstellen, was das im Alltag heißt, wenn man Sorge hat, dass man eben halt nicht genug Geld hat für die Dinge. Und man will ja nicht auffallen in der Nachbarschaft. Man möchte nicht, dass die Nachbarn oder andere Leute das mitbekommen, dass man vielleicht einfach das Geld nicht hat, um sich bestimmte Sachen zu kaufen. Mhm. Und dann wird da gespart, wo man sparen kann. Und das sind oft Lebensmittel.
Jetzt sind wir in der Adventszeit. Merkt man das eigentlich bei den Tafeln, an den Lebensmittelspenden, an den Angeboten oder auch eben an den Nachfragen?
Ja, es ist ja so, dass die Weihnachts-Adventszeit natürlich immer eine Zeit ist um das Fest der Liebe, wo die Geldbeutel geöffneter sind als vielleicht im Rest des Jahres. Das merkt man natürlich. Uns geht es aber natürlich wie anderen Organisationen auch darum, nachhaltige Unterstützung zu bekommen. Wir merken auch, dass wir zum Beispiel Lebensmittel retten. Das ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur eine Aufgabe der Tafeln, dass sich die Tafeln selber um das kümmern müssen, was sie dafür finanzielle Unterstützung brauchen. Da sagen wir natürlich auch, das muss Staat und Gesellschaft im Blick haben. Die müssen uns mit unterstützen, dass eben halt nicht nur Menschen, die in der Weihnachts- und Adventszeit sagen, wir möchten diese Projekte unterstützen, weil die uns ans Herz gehen, dann finanziell auch mittragen, sondern das braucht eine Tafel das ganze Jahr über, eine mittlere Tafelgröße in der mittleren großen Stadt. Die brauchen im Jahr 50.000 Euro, um so eine Tafel bewerkstelligen zu können. Und das wird vor allen Dingen und in erster Linie über Spenden realisiert. Und wir sagen, da muss der Staat, da muss auch die Gesellschaft sich beteiligen.
Also die Zahl der Bedürftigen steigt an?
Die Zahl der Bedürftigen steigt an. Wir haben im September unsere Umfrage bekannt gegeben, dass gerade die Rentnerinnen und Rentnerzahl um 20% gestiegen ist auf jetzt 430.000 Menschen. Und das sind schon Zahlen, da muss man sich überlegen, jetzt letztendlich auch noch mal klarer zu handeln. Denn wir sagen, in 20 Jahren ist zu befürchten, dass jeder fünfte Rentner, jede fünfte Rentnerin von Armut bedroht oder betroffen ist. Und da muss man natürlich handeln.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass die Tafeln das gute Gewissen einer verschwenderischen Gesellschaft sind?
Das wird den Tafeln manchmal so ein bisschen unterstellt. Wir klagen an. Also wir sind ein Spiegelbild. Wir zeigen der Gesellschaft, was nicht funktioniert. Und am Anfang haben wir immer gesagt, jetzt müssen wir uns abschaffen. Wir müssen daran arbeiten, dass es uns nicht mehr gibt. Das sagen wir nicht mehr, sondern wir sagen, das ist Gesellschaft und Staat. Das ist Gesellschaft und Politik, die sich Tafeln leisten. Und wir halten der Gesellschaft diesen Spiegel vor. Und da muss die Gesellschaft, muss die Politik wissen, was sie tut. Wenn sie das gerne hat, dann ändert sich nichts. Und wir sind ja nicht nur Lebensmittelretter und Unterstützer für von Armut betroffene Menschen, sondern wir sind auch Lobbyisten für Arme und wir machen das öffentlich. Das passt nicht jedem, aber das tun wir.
Und wenn der Gesellschaft der Spiegel vorgehalten wird, dann müssen wir beide gleich nochmal klären, ob wir auch wirklich reingucken und das Spiegelbild auch annehmen. Und wir müssen nochmal jetzt gleich einsteigen in den Alltag von Tafeln. Wer kommt? Wer sind die Kunden? Wer darf wie viel mitnehmen von den 13 Millionen Tonnen Lebensmittel, die wir Deutschen ja immer wieder abgeben, übers Jahr verteilt. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind, an diesem dritten Advent. Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln in Deutschland. Heute ist der zweite Advent und viele Hessen haben ja in den letzten Tagen wahrscheinlich von Ihnen volle Einkaufstüten geschleppt oder vielleicht haben Sie auch im Internet schon mal was angeklickt und ein Geschenk bestellt, das wir natürlich jetzt nicht verraten können, was das ist. Und gerade vor Weihnachten sind ja viele im Kaufrausch. Andere können sich das eben überhaupt nicht leisten, an Weihnachten überhaupt etwas ganz Besonderes zu essen oder Freunde, Familie einzuladen. Ich habe mir heute Jochen Brühl, den Vorsitzenden der Tafeln in Deutschland, eingeladen. Und in den Tafeln, Herr Brühl, kommen ja die Menschen auch, um Lebensmittel entgegenzunehmen, die sich das Einkaufen vielleicht nicht so leisten können. Aber sind die Tafeln auch ein Ort der Begegnung?
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass Menschen, die zu den Tafeln kommen, auch einen Ort haben, wo sie als Person wahrgenommen werden. Das ist sicherlich am Anfang immer schambelastet, das erste Mal zur Tafel zu gehen. Das wissen wir. Wir versuchen das aber in den Tafeln vor Ort auch zu minimieren. Und das ist halt ein Ort, wo Menschen hinkommen, wo sie bewusst wahrgenommen werden. Ich will das jetzt an zwei Beispielen erzählen. Das eine ist, dass eine Frau mit Rollator in Ludwigsburg zur Tafel kam und ich irgendwann mal in meiner Naivität sagte, wir bringen ihn das auch nach Hause. Und sie mich fast mit Tränen in den Augen angeguckt hat und gesagt hat, das möchte sie aber gar nicht, weil sie ja nicht nur zur Tafel kommt, weil sie sich einen Salat oder weil sie sich Kartoffeln holt, sondern weil sie hier auch Leute trifft. Und sie sagt, wenn sie 2 Tage nicht kommen würde, dann würden Leute nachschauen, was mit ihr ist, weil ihre Kinder sich nicht dafür interessieren würden, ihre Nachbarn sich nicht dafür interessieren würden. Das Zweite ist, ich habe im Zusammenhang der Tafelarbeit auch Weihnachten mit Obdachlosen gefeiert. Und dann hat mir ein Obdachloser gesagt, dass er natürlich auch kommt, weil er hier lecker Essen kriegt. Also das war eine Kombination, da gab es halt auch was Warmes zu essen, sondern weil der Handschlag von mir der einzige Körperkontakt für ihn im ganzen Jahr ist. Und diese beiden Beispiele haben mir nochmal deutlich gemacht, dass diese Unterstützung, diese Hilfe für Menschen viel mehr ist als nur die Weitergabe von Lebensmitteln, sondern das ist das bewusste Wahrnehmen. Da sind Menschen, die sind angewiesen auf Hilfe, aber die brauchen viel mehr und da geht es auch nicht nur um Lebensmittel.
Und Sie haben jetzt gerade noch mal erwähnt, das erste Mal in die Tafel zu kommen, ist besetzt mit großer Scham. Wie kann man denn diese Scham nehmen? Weil Sie sagen, wir versuchen das. Wie geht das beim ersten Mal?
Ich glaube, dass wir ganz tolle Menschen bei den Tafeln haben, die 60.000 Ehrenamtlichen, die da helfen. Da gibt es natürlich auch Hauptamtliche, die das unterstützen. Die machen einen super Job und die versuchen, das so einfach wie möglich zu gestalten. Es gibt in manchen Tafeln zum Beispiel auch einen Kaffee, wo die Leute vorher einen Kaffee trinken können oder ganz günstig Mittag essen können für 1 Euro, wo sie sich aufhalten können, wo die auch mit den Helferinnen und Helfern ins Gespräch kommen. Das ist in jeder Tafel unterschiedlich, aber ich weiß aus den vielen Besuchen von Tafeln, dass sich Tafelmenschen sehr, sehr viele Gedanken machen, um das für die Menschen erträglich zu machen und die Scham zu reduzieren. Wobei man muss jetzt auch eins sagen, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann ist es ja auch so, dass wir nicht immer dann Gespräche suchen und Kontakt brauchen, sondern für die Leute geht es ja auch darum, Lebensmittel zu holen, um den Alltag zu gestalten. Wobei interessant...
Ich freue mich immer über einen Handschlag und umarme meinen Supermarktleiter. Wir sind.
Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass es einen Supermarkt gibt, die bieten zum Beispiel so eine Redekasse jetzt an, wo ältere Menschen tatsächlich zu der Kasse gehen können, wo die Kassiererin Zeit hat. Das fand ich ein super Beispiel und das sehen wir auch bei den Tafeln. Es geht um mehr. Es geht um viel mehr als nur Lebensmittel.
Herr Brühl, Sie nennen die Menschen, die zu Ihnen kommen, Kunden. Warum?
Weil wir einen Obolus dafür nehmen, weil die Menschen dafür ein bisschen was geben. Die Tafeln haben natürlich auch Unkosten und wir wollen weg von diesem Duktus Almosen. Und das verstehen die Leute auch. Die verstehen
es ist keine Suppenküche. Nein, also da zahlt man ja zum Beispiel nichts.
Genau, es ist keine Suppenküche, sondern die Menschen bekommen Lebensmittel, um selber auch Sachen zu kochen. Und wir bieten auch in einigen Tafeln zum Beispiel Kochkurse an, damit die Menschen wissen, wie bestimmte Lebensmittel auch zubereitet werden können. Und Kunden, da sagen manche, ja, das ist ein völlig falscher Begriff. Nein, das hat was mit Würdigung zu tun. Das hat auch was damit zu tun, diese Menschen anders zu nehmen, als wenn man sagt, das sind Betroffene oder Bedürftige. Wir nennen sie Kunden. Und auch diese Diskussion darüber finde ich sehr gut, dass Menschen sagen, wie könnt ihr Menschen bei den Tafeln Kunden nennen? Mhm. Und wir wollen ja das Gespräch
hat auch, eine andere Wertschätzung, ja, finde ich so. Und von was für einer Summe sprechen wir, wenn Sie sagen, okay, es geht auch um das eigene Gefühl, etwas zu bezahlen für das, was ich bekomme. Von welcher Größenordnung sprechen Sie jetzt?
Also das können 2 Euro sein oder 3 Euro. Sein und damit kann ich vielleicht sogar 1 Woche auskommen mit den Lebensmitteln, vielleicht für 2 Personen. Das ist sehr unterschiedlich in den Tafeln. Aber das wird natürlich ist ein symbolischer Beitrag der Beteiligung und das soll dazu beitragen, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, sie kriegen Almosen.
Ich habe 2-3 Mal bei den Tafeln ausgeholfen, einmal am Weihnachtstag in Frankfurt und 2-mal an anderen Orten. Aber sagen Sie mir doch, was wird eingepackt, wenn ich als Kunde komme? Kann ich das dann auswählen, ob ich für meine Kinder oder für den Partner, für mich selbst dann mehr Gemüse brauche oder Nudeln, Kartoffeln?
Also es ist erstmal sehr löblich, dass Sie 2-mal in der Tafel waren. Also das kann ich vielen Menschen nur ans Herz legen, mit den Tafeln vor Ort Kontakt aufzunehmen, weil wir brauchen natürlich auch Helferinnen und Helfer. Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass das auch in den Tafeln unterschiedlich gehandhabt wird. Das sind Menschen in kleineren Tafeln oft, die das den Leuten direkt in die Tüte packen, natürlich fragen, was können sie gebrauchen. Und wenn Menschen sagen, ich bin Vegetarier als Tafelkundin, dann wird natürlich keine Wurst eingepackt. Also da gibt es schon die Gespräche auch in der Tafel zwischen denen, die Waren dann abgeben und zwischen denen, die sie bekommen. Und es wird jetzt niemand gezwungen, Dinge zu nehmen. Aber wir können natürlich nur das abgeben, was wir haben. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, man hätte gerne jetzt entkoffinierten Kaffee oder man möchte 3 Pfund Kaffee haben. Kaffee ist so ein Produkt, was nicht so oft bei den Tafeln ist. Also wir können das abgeben, was wir haben. Und dann versuchen die Tafeln natürlich auch immer wieder sehr gerecht, das abzugeben, indem sie sagen, also wie viele Leute sind in deinem Haushalt? Gibt es da Kinder? Und dann wird das entsprechend auch angepasst, immer mit dem Wissen, was gerade in der Tafel vorhanden ist.
Jochen Brühl ist heute unser Gast. Er hat ein Buch rausgegeben in einem Vorwort von Heribert Prantl. Das heißt Volle Tonne, leere Teller. Und wir müssen gleich nochmal sprechen über diese unglaubliche Lebensmittelverschwendung in unserem Land. Und wichtig ist für alle, die vielleicht sagen, hey, das Buch interessiert mich, 1 Euro geht für die Tafel ab.
Das ist so, das war uns auch ganz wichtig, da auf Honorar zu verzichten und zu sagen, das geht an die Tafelarbeit, das geht für die Arbeit der Menschen, die sich in der Tafelarbeit engagieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein super Weihnachtsgeschenk.
Das sagt Jochen Brühl und das finde ich eben auch. Wir reden gleich weiter. Sie leisten wunderbare ehrenamtliche Arbeit. Es ist ein großer Dienst an der Gesellschaft, kann man auch mal sagen, und eben auch an der Umwelt, was die Tafeln in Deutschland jeden Tag schaffen. Und sie könnten wirklich noch so viel mehr machen. Jochen Brühl ist Vorsitzender der Tafeln in Deutschland und er sagt ganz klar, die Tafeln brauchen grundsätzlich alles. Ehrenamtliche Helfer, Lebensmittelspenden und Spender, Geld und, und. Also, lieber Jochen Brühl, lassen Sie uns mal die Augen zuschließen und träumen. Was wünschen Sie sich denn noch für die Tafeln?
Ich wünsche mir unglaublich viele alte, junge, motivierte Menschen, die sagen, ich gehe zur Tafel, ich helfe beim Fahren, ich setze mich ein, was im Zuge der Digitalisierung an Aufgaben für die Tafeln warten. Ich spende Geld, ich rede mit den Händlern und auch mit Produzenten und Herstellern, dass die auch ihre abgeschriebenen Waren oder Waren, die nicht mehr in den Verkauf kommen, die aber gut sind, an die Tafeln weitergegeben werden. Also ich wünsche mir sehr, dass die Tafeln nicht nur Schulterklopfen bekommen, sondern dass die Tafeln nach ihren Needs, also nach ihren Bedarfen gefragt werden in ihrer Kommune und dass dann auch die Kommunalpolitiker, die Landespolitiker und die Bundespolitiker sagen, es ist toll, dass ihr Lebensmittel rettet, aber wir müssen am Thema Armut schrauben, weil die Tafeln uns vor Augen führen, was nicht funktioniert. Mhm. Das sind so Träume, die so ein Bundesvorsitzender hat.
Das sind schon mehrere Nächte, die Sie jetzt träumen.
Ich träume ja seit 20 Jahren. Also, und ich bin da auch naiv, blauäugig. Ich bin positiv und ich glaube einfach daran, dass diese Gesellschaft so viele Möglichkeiten hat, sich selber zu unterstützen und nicht immer nur zu sagen, es sind die anderen. Natürlich muss die Politik was machen, aber auch wir müssen was machen. Aus der Verantwortung kommen wir nicht
Vielleicht
raus.
Schöpfen wir da unser ganzes Potenzial auch noch nicht aus. Die Tafel verteilt jährlich etwa 264.000 Tonnen an Lebensmitteln. Etwa 68 mal so viel Lebensmittel landen jedes Jahr auch noch auf dem Müll. Warum könnten Sie dann nicht noch mehr annehmen und dann noch mehr verteilen?
Ja, weil wir sind eine Ehrenamtsbewegung, eine Bürgerbewegung. Also wir können sicherlich noch an manchen Stellen, wenn das, was ich vorhin als Traum und Vision so beschrieben habe, eintreten würde, könnten wir das sicherlich noch mehr. Ich glaube, das Besondere im Verhältnis zu anderen Lebensmittelretterinnen und Rettern ist, dass wir diese beiden Seiten der Medaillen haben. Auf der einen Seite Lebensmittel zu retten und auf der anderen Seite das Menschen zu geben, die das wirklich brauchen können. Ich möchte ein Beispiel nochmal nennen beim Containern. Das wird ja in den letzten Monaten
ging
heftig
auch durch
diskutiert.
Die Presse, ja, genau. Und es gab die Verurteilung von 2 Studentinnen, die Containert haben und die dafür verurteilt sind. Da gibt es ja die große gesellschaftspolitische Diskussion.
Und da reden wir wiederum über das Ende einer Wertschöpfungskette. Und das ist das, was die Tafeln auch so manchmal nochmal als einen weiteren Faktor sehen, die Bildung zum Thema Lebensmittel. Wir diskutieren über die Entkriminalisierung von Containern, anstatt uns die gesamte Wertschöpfungskette anzugucken. Und wo bin ich auch als Privathaushalt da betroffen? Ich sage immer, Klimaschutz fängt im eigenen Kühlschrank an. Also wie kaufe ich einen? Es gibt ja Menschen, die denken, oh, Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist Todesdatum. Wenn ich davon esse, dann sterbe ich sofort. Und das ist ja weit verbreitet, wenn mir Leute dann sagen, ich kann dir den Joghurt nicht mehr geben, der ist gestern abgelaufen, dann merke ich, dass da vieles noch im Argen ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir antreten müssen, dass wir Lebensmittel wieder diesem Wert zurückgeben, Mittel zum Leben zu sein. Alle 10 Sekunden verhungert auf dieser Welt ein Kind und wir reden über 18 Millionen, 12 Millionen oder 13 Millionen, je nachdem, welcher Statistik man glauben will, verschwendeter Lebensmittel. Das geht einfach nicht.
Warum glauben wir eben auch in genau diesem Atemzug, wir brauchen immer noch mehr, wenn schon so viel da ist? An Auswahl, an Produkten, an Geschmacksrichtungen.
Ja, ich glaube, weil wir irgendwie den Hals nicht voll kriegen. Ich habe einen Großvater gehabt, der hat mir erzählt, dass man Kartoffelschalen ausgekocht hat. Wenn ich ein Schulbrot nicht aufgegessen habe, dann habe ich das abends nochmal auf den Teller gelegt bekommen, als Hasenbütterchen, so nannte man das. Mhm. Also uns ist das abhandengekommen, weil immer alles zur Verfügung ist zu jeder Zeit. Ich frage mich, warum wir in der Weihnachtszeit Erdbeeren essen müssen und warum wir Dinge nicht aufessen oder nicht wiederverwenden. Also es gibt so viele Fragen in dieser Thematik. Ich glaube, dass die Tafeln, ich erlebe das von Menschen, die die dann die Tafeln suchen, die dann den Kopf schütteln und auch selber merken, da stimmt was im System, nicht bei mir selbst, wenn Tafeln so viele Lebensmittelüberschüsse noch verwenden können. Also da muss auch drüber geredet werden und das fängt auch in den Schulen an. Also ich hatte in der Schule zum Beispiel Hauswirtschaftslehre, da gab es auch Kochen, dass man auch weiß, wie geht man mit Dingen um. Also das, glaube ich, sind so Themen,
die... Da waren Sie einer der Ersten. Sie sind jetzt Anfang 50. Das setzt sich ja langsam durch, dass das Thema Ernährung, was kaufe ich ein, was koche ich, wie koche ich mit den Lebensmitteln, die eben regional und saisonal dann da sind. Das fängt ja jetzt an. Also Sie hatten eine tolle Schule, Herr Brühl, wenn das schon bei Ihnen eben mit Inhalt war. Ich glaube auch, dass wir da alle etwas bewusster werden müssen. Wir reden gleich weiter über Ihr Buch Volle Tonne, leere Teller. Heute sind Sie unser Gast. Das bleibt auch so, ne?
Das bleibt so auf jeden Fall. Da freue ich mich.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und das Buch von Jochen Brühl, dem Vorsitzenden der Tafeln Deutschlands, mein Gast heute, heißt Volle Tonne, leere Teller. Darin hat er Begegnungen aufgeschrieben mit Prominenten wie dem Moderator zum Beispiel Jörg Pilawa, dem Sternekoch Tim Raue oder dem Schauspieler Hannes Jenecke, aber eben auch mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Lieber Jochen Brühl, was war Ihnen denn an diesen Begegnungen für dieses Buch so wichtig?
Also wichtig war mir, dass ich nicht über die Tafeln schreibe und nicht Leuten sage, wie ich Dinge da sehe, sondern ich wollte mit Menschen sprechen, wollte zuhören und wollte wissen, wie Menschen diese Themen, die für die Tafeln so relevant sind, einfach selber sehen, wie sie bewerten. Dass ein Jörg Pilawa sagt, ich weiß, wie das ist, wenn man nicht weiß, ob man prominent wird und rechnen muss, wenn man als Journalist anfängt. Oder ein Tim Raue, der, obwohl er der Sternekoch schlechthin in Deutschland ist, ein Trockenlager im Haus hat, weil er nicht weiß, ob er nächste Woche immer noch verdient. Also mich hat
der aus ganz schwierigen Verhältnissen kommt und der weiß, wie sich Hunger anfühlt.
Genau.
Was ist ein Trockenlager?
Trockenlager ist ein Lager, wo dann Lebensmittel sind, wie zum Beispiel Konserven oder Reis oder Nudeln.
Ah, für den Notfall.
Genau, für den Notfall. Und er sagt, ich kaufe immer mehrere Sachen. Also es war sehr interessant, auch nochmal zu hören, wie Protagonisten, denen man das vielleicht von vornherein nicht zuschreibt, zu diesen Themen stehen.
Aber es sind auch Frauen dabei, die selbst Kundinnen bei der Tafel sind. Das fand ich auch ganz berührend in diesem Debattenbuch. Ne?
Das ist so eine doppelseitige Geschichte. Die Henriette Ekler ist Bloggerin auf Instagram und da geht es darum, dass sie die Sachen, die sie von der Tafel holt, dann den Leuten auf Fotos mitteilt, was sie daraus macht und dann auch in den Kommentaren ihre Rezeptvorschläge dazu postet. Also die geht damit ganz offen um, also dass sie das braucht. Sie sagt, also ich bin momentan mit meiner Familie auf die Tafel angewiesen, das unterstützt, das entlastet meinen Geldbeutel, weil wir das sonst nicht schaffen würden. Und gleichzeitig geht sie da ganz offen mit um und ich fand den Moment, ich bin rausgegangen und habe sie noch auf der Treppe, habe ich ihr noch zugerufen, was sie sich denn wünschen würde, was wäre denn ihr Traum, weil sie mich ja nach meinen gefragt haben. Da habe ich jetzt gedacht, sie möchte weg aus dieser Not und Armut. Und dann hat sie mir gesagt, ich möchte gesund bleiben. Und das hat mich wirklich umgebombt, weil ich gedacht habe, was für eine Aussage. Ich sagte, ich bin arm, das weiß ich, aber ich versuche für meine Familie das Beste daraus zu machen.
Sagen denn viele Kunden der Tafel, das ist für mich ein Übergang. Ich brauche das gerade jetzt, aber vielleicht nächstes Jahr oder in 3 Jahren möchte ich nicht mehr zur Tafel gehen?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich sich nicht nur Reichtum vererbt, sondern sich auch Armut vererbt. Und das ist eine Sache, die wir ganz schwierig finden.
Was heißt das, Armut vererbt sich?
Das heißt, die Eltern gehen zur Tafel und die Kinder gehen dann 10 Jahre später auch zur Tafel, weil sie aus dieser Schleife nicht rauskommen. Also die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems zum Beispiel ist ja gar nicht gegeben. Also jemand, der aus einer Hartz-IV-Familie kommt, dass der Abitur macht oder studiert, das ist an vielen Stellen überhaupt nicht möglich, auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Familie. Und da ist es oft schon vorprogrammiert, dass dann eben halt Armut auch in die nächste Generation weitergereicht wird. Und wir wünschen uns an solchen Stellen auch nochmal einen klareren Blick von Politik. Also nicht nur hoch.
Um diesen Kreislauf der Armut zu durchbrechen, braucht man eben doch die Politik.
Definitiv. Also da ist die Politik auf jeden Fall gefordert. Also nochmal, wir können als Tafeln Sachen machen, wir können auch Sachen aufzeigen. Aber daraus muss man auch seine Schlüsse ziehen und daraus muss die Politik auch Handlungen ableiten, damit sich
die Dinge durchrennen. Und die Politik sind ja wir alle, auch die Wähler. Ne? Es ist ja nicht so immer so was ganz Fremdes, was da oben schwebt. Ja. Aber das ist nochmal ein klares Plädoyer, auch ein Auge darauf zu haben, dass Armut eben vererbbar ist. Was heißt das, wenn wir sagen, Armut ist vererbbar? Das heißt, Sie haben mit den Tafeln auch schon die zweite oder vielleicht sogar die dritte Generation einer Familie vor Ort?
Also Tafeln gibt es ja jetzt seit 26 Jahren in Deutschland und das ist so. Es gibt auch die Beispiele, dass mir eine Frau in Ludwigsburg ihren Tafelpass geschickt hat und gesagt hat, ich habe das jetzt 2 Jahre gebraucht, ich bin alleinerziehend mit 4 Kindern, ich habe das nicht geschafft, aber jetzt schicke ich diesen Ausweis zurück und wenn ihr irgendwas braucht, ich helfe euch gerne. Das gibt es genauso, aber es gibt eben halt auch das, dass die Enkel vielleicht schon auch zur Tafel gehen und das darf nicht sein und da müssen wir was machen und das ist genau richtig, wie Sie es gerade gesagt haben. Wir sind Politik, wir sind Gesellschaft, es sind auch nicht immer nur die Politiker da irgendwo, sondern auch wir selber müssen durch das, wie wir uns engagieren und wie wir auch wählen, Einfluss nehmen, damit das in Zukunft verhindert wird, dass Kinder und Jugendliche, die jetzt durch ihre Familien Tafelleistungen in Anspruch nehmen, da auch aus diesem Kreislauf wieder rauskommen.
Sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln Deutschland und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wer um 22 Uhr vielleicht noch frische Brötchen kaufen möchte, Erdbeeren im Februar genießen will und jeden Salat liegen lässt, der nur ein welkes Blättchen vorweist, darf sich nicht beschweren, dass Unmengen von Nahrungsmitteln aussortiert werden. Das schreibt Jochen Brühl in seinem aktuellen Buch Volle Tonne, leere Teller. Und Jochen Brühl ist Vorsitzender der Tafeln in Deutschland. Viele Lebensmittel landen ja nur im Müll, weil wir einfach zu viel einkaufen, Herr Brühl. Das ist die Erfahrung, die Sie machen, das sagen aber eben auch viele Forscher. Wir verschwenden Lebensmitteln. Was können wir ganz konkret, die Familien hier in Hessen, gegen Überfluss und gegen Verschwendung tun?
Also mir war es wichtig, in dem Buch auch nochmal auf bestimmte Punkte hinzuweisen. Das ist jetzt kein Ratgeber. Also zwischen den Gesprächen gibt es immer wieder auch so Tipps. Zum Beispiel würde ich immer den Tipp geben, geh nie ohne Einkaufszettel in den Laden, sondern schreib dir wirklich auf, was du brauchst. Guck in deinen Kühlschrank, guck, ob du das jetzt wirklich brauchst, was du da einkaufst. Das hilft auch gegen Verschwendung. Und dann frag dich wirklich, was du auch kochen möchtest. Also ich mache das, ich wohne mit mehreren Leuten zusammen in so einer Art Community. Da ist es so, da werden Gerichte rausgesucht, damit genau aufgeschrieben, was man dafür braucht, wie viel Leute werden wohl da sein. Und ich glaube auch, dass man darüber redet. Also bei den Mahlzeiten ist es ja auch so eine Börse, wo man nochmal überlegt, wie war der Tag, was kommt morgen, aber auch darüber redet, brauchen wir jetzt das oder brauchen wir dieses nicht. Ich möchte auch mit dem Buch erreichen, dass wir über diese Dinge sprechen und in den Dialog kommen. Das heißt ja auch nicht, dass Jochen Brühl mit dem, was er da schreibt, in allem Recht hat, sondern ich möchte die Leute
an die Diskussion anregen. Genau. Verstehe. Okay, aber dann diskutieren wir mal das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Da haben Sie eben schon gesagt, wenn dann das Datum draufsteht, sagen die meisten, weg mit dem Becher. Aber wenn es nicht schlecht riecht und wenn es noch schmeckt, kann man es doch dann auch noch 2-3 Tage später essen oder vielleicht sogar 4 Tage später.
Also Sie glauben gar nicht, wie lange man was essen kann. Also mir hat gestern jemand berichtet, der hat nach Wochen noch einen Joghurt gegessen. Also wenn das kühl gelagert wird und wenn das eben halt nicht vorher rausgenommen wird. Also wir müssen uns auf unsere Sinne verlassen. Riechen, schmecken, sehen.
Haben wir das verlernt?
Wichtig. Wir haben das verlernt, definitiv. Wenn ich höre, dass zum Beispiel auf ein mildes Haltbarkeitsdatum auf Salz ist, ja, dann bin ich ja immer froh, dass man das rechtzeitig gefunden hat, damit das nicht schon abgelaufen ist, wenn man das aus dem Berg rausgeholt hat. Oder Gemüsebrühe. Ich frage mich, was da ablaufen kann. Oder bei Nudeln oder bei Reis. Also ganz im Ernst, also wir müssen uns wieder ein bisschen davon wegbewegen, zu glauben, da steht ein Datum drauf und ich sterbe. Also ich habe ein Patenkind, das hat mir erzählt, Onkel Jochen, du weißt ja, warum das Licht im Kühlschrank ist, dass der Mindesthaltbarkeitsteufel, wenn die Tür zu ist, die Daten lesen kann, damit die Lebensmittel, die dann da drin sind, wo das Datum abläuft, um 0 Uhr sticht der da rein und dann ist das Lebensmittel tödlich. Also ich finde, an solchen Narrativen merkt man doch sehr deutlich, dass es ja schon ein bisschen lächerlich ist, wie wir mit diesem Datum umgehen. Und da muss ich den Appell machen, liebe Leute, das ist jetzt auch nicht von oben herab oder so, sondern das sage ich mir auch immer selber.
Ja, da muss man sich einfach selber auch nochmal immer kontrollieren. Weiter im kleinen Einmaleins des Nichtverschwendens. Was ist mit der Lagerung? Also das ist ja auch nochmal wichtig. Wo lege ich wann was hin? Das ist jetzt nicht vielleicht Ihre eigene Aufgabe, ganz genau zu gucken, wo wird der Käse gelagert. Aber trotzdem, damit kann man doch auch noch was machen, selbst im eigenen Haushalt.
Ja, es gibt ja
Käse nach unten.
Ne? Genau, es gibt genug Apps oder wir haben auch so eine Kampagne gemacht, auch mit diversen Discountern, um die Hinweise zu bekommen, wie man richtig lagern kann. Jeder kann im Internet nachlesen, wo lagere ich was und dass man eben halt jetzt nicht die offene Wurst mit der Paprika irgendwo reinlagert. Also wenn man manche Kühlschränke anguckt, dann graut es einem ja. Das sind ja auch die Orte des Grauens manchmal. Also ich finde, wir können viel dazu.
Haben Sie unseren Redaktionskühlschrank gesehen?
Ich kenne Kühlschränke, die möchten Sie gar nicht sehen. Ich glaube, dagegen ist Ihr Redaktionskühlschrank wahrscheinlich noch sehr aufgeräumt. Also auch das mal abzutauen. Also es gibt viele, viele, viele Dinge. Was mir wichtig ist, dass wir uns wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir reden über Klimaschutz Und das muss ich nochmal sehr deutlich sagen. Auf der Welt werden pro Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das sind 1,3 Milliarden CO2. Das können wir sparen. Also wenn wir uns über Klimaschutz unterhalten, dann können wir bei uns im Kühlschrank anfangen. Da können wir bei uns beim Einkaufen anfangen und da können wir bei uns selber anfangen, was wir essen und was wir verzehren. Und ich finde, da kann jeder mitwirken. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist.
Es ist gar nicht weit weg. Es ist im direkten Umfeld und liegt in der Verantwortung des eigenen Handels. Es gibt ja auch viele Bäcker, die verkaufen in der letzten Verkaufsstunde noch zum halben Preis. Es gibt Apps, mit denen man auch Lebensmittel günstig kaufen kann, die sonst vielleicht in den Müll wandern würden. Also da ist einiges zu tun. Und Sie sind seit so vielen Jahren engagiert. Viele eben auch. Sie haben die Zahl schon genannt. Alleine bei den Tafeln sind es 60.000 Ehrenamtliche. Und über das Ehrenamt, darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen reden.
Gerne.
Jochen Brühl, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. 6 Millionen Menschen leben in Hessen und darunter zigtausend Helden und Heldinnen. Vielleicht sitzt so einer oder so eine gerade mit Ihnen zusammen am Frühstückstisch. Menschen, die ehrenamtlich bei der Feuerwehr arbeiten, im Sportverein, in Elternbeiräten, in Tafeln. Menschen, die in ihrer Freizeit etwas zurückgeben an die Gemeinschaft Mensch. Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln Deutschland, ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntag. Und Herr Brühl, diese Woche war ja Tag des Ehrenamtes. Ist das Ehrenamt der soziale Kitt unserer Gesellschaft?
Ich glaube, das ist erstmal eine großartige Geschichte, was Sie auch gerade aufgezählt haben. Ich finde das mega, dass sich Menschen engagieren.
Wird das Ehrenamt genug gewürdigt?
Ich glaube nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, das müsste mehr gewürdigt werden, weil so viele Menschen dazu beitragen, dass es Menschen besser geht. Das sind großartige Dinge und das sehe ich jeden Tag auch bei der Tafel.
Die würde ohne Ehrenämter ja gar nicht funktionieren.
Die würde gar nicht funktionieren und das sind einfach Menschen, die gesagt haben, ich möchte was machen, ich möchte was tun, ich möchte mich engagieren, ich möchte mich einsetzen und gleichzeitig sind sie auch Botschafterinnen und Botschafter gegen Lebensmittelverschwendung und bringen das Thema Armut auch ins Gespräch. Also das hat mehrere Funktionen und ich finde, das kann man nicht genug würdigen und ich glaube, da muss man mehr machen und da muss auch die Gesellschaft sich nochmal überlegen, wie diese Menschen das auch nochmal zurückbekommen, was sie da einsetzen. Das Kostbarste in unserem Leben, das ist ja die Zeit. Also mein Vater hat immer gesagt, du kannst Besitz, du kannst Geld wiederbekommen, aber Zeit, die kannst du nur einmal investieren, weil die ist dann weg.
Warum macht der eine das und der andere sitzt dann doch lieber auf der Couch und zockt?
Ich glaube, das ist auch so eine Frage, man kann nicht schwarz-weiß denken. Ich glaube, jedes hat auch seine Berechtigung und ich glaube, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es kann auch jemand zocken, der sagt, ich gehe dann abends und mache die Webseite der Organisation oder ich kümmere mich um die Social Media. Das kann ja auch funktionieren. Ehrenamt ist ja vielschichtig, vielseitig. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Da gibt's auch Leute, die sagen, ich werde dein Tafelauto kostenlos reparieren. Das sind ja viele, viele kleine Dinge. Und wenn jeder sich mal überlegt, was er tun könnte, an welchen Stellen er auch das, was er hat, einbringen kann. Viele tun ein bisschen, dann sieht es auf jeden Fall besser aus. Und ich würde sagen, dass viele vielleicht auch gar nicht wissen, was sie machen könnten. Und deshalb muss man auch diese Brücke schaffen zwischen denen, die Hilfe und Unterstützung in ihren Organisationen brauchen und zwischen denen, die gar nicht wissen, was sie tun könnten.
Aber wenn wir nochmal auf die Tafeln schauen, wie werden denn die Ehrenamtlichen auf ihre Aufgabe vorbereitet? Kann man einfach hingehen zu seiner örtlichen Tafel und sagen, was braucht ihr, kann ich mitmachen?
Das ist grundsätzlich möglich und dann gibt es natürlich Schulungen. Es geht natürlich auch um Lebensmittelhygiene, es geht um Transportsicherheit beim Transportieren, Einhaltung der Kühlkette. Wir gelten ja für den Staat als normaler Lebensmitteleinzelhändler, der auch die ganzen Vorgaben erfüllen muss. Das ist für Tafeln manchmal ein Riesenwust. Wenn man als Ehrenamtlicher eine Tafel aufmacht oder gründet, dann merkt man erstmal, was alles dahinter steckt. Das ist ja nicht nur einfach Lebensmittel zu verteilen, sondern welchen Lappen darf ich nehmen, um was zu putzen, wie muss ich mir die Hände desinfizieren, was darf ich anfassen, wer darf was anfassen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man mit der örtlichen Tafel Kontakt aufnimmt, wenn man mit den Menschen vor Ort redet und dann nach seinen Fähigkeiten eingesetzt wird. Bei mir war es zum Beispiel so, dass man sehr schnell gesagt hat, also putzen kann der auch, aber der kann besser reden und dann soll der uns Geld besorgen. Ich habe die Botschaft Ich habe die Botschaft dann sehr gut verstanden und habe dann gedacht, komm, ich versuche dann Geld zu besorgen oder Unterstützer und das waren dann meine Fähigkeiten.
Gab es denn bei Ihnen diesen einen Moment, bei dem Sie dann gesagt haben, das war die Initialzündung, ich bleib dabei?
Das waren die Menschen, mit denen ich diese Arbeit aufgebaut habe. Und zwar war das bei mir folgendermaßen. Ich habe damals als Sozialarbeiter, frischer, junger Sozialarbeiter angefangen und war bei so einer Sitzung, musste Protokoll schreiben und dann wurde mir so ein Ehrenamt zugeschustert. Und dann hatte ich das Glück mit einem Rotarier-Vorsitzenden, der mir zur Seite gestellt war oder ich ihm besser zur Seite gestellt war. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat der mir als eigentlich reicher Mann erzählt, warum ihn das motiviert, Tafel zu machen, weil er sieht, dass es Not gibt. Und dieser Dialog, dieses Gespräch, das hat mich sehr, sehr nach vorne gebracht im Sinne von, dass ich gemerkt habe, das ist wirklich was ich machen möchte. Mhm. Ich bin mit diesem Mann bis heute befreundet. Das ist ein Mentor für mich, der aus einem ganz anderen Blickwinkel gesellschaftliche Themen anguckt und dem bin ich bis heute dankbar dafür, dass der mich da an die Hand genommen hat. Jetzt nicht den typischen Sozialarbeiter-Duktus nur zu haben, sondern der auch sehr positiv ist, aber auch nochmal zu verstehen, wie tickt eigentlich eine Gesellschaft, die mit diesem Thema Armut eigentlich gar nichts zu tun hat.
Gibt es für jemanden, der jetzt aus einer ganz behüteten bürgerlichen Welt kommt, eine Art, ich nenne das mal Supervising, eine Möglichkeit, sich auszusprechen oder machen das die Ehrenamtlichen vor Ort und miteinander?
Also es ist eigentlich wunderbar, wie die Ehrenamtlichen da auch sich selber um sich selber sorgen und kümmern. Also da gibt es ja auch viele Geschichten bei den Ehrenamtlichen. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, ich wollte nach dem zweiten Tag schon wieder gehen, wie so ein Tafelauto im Sommer riecht, wenn man auch Müll wegbringt. Das ist für manche eine Herausforderung, aber untereinander gibt es da wirklich eine sehr gute Kultur, sich abzustimmen, auch über Dinge zu reden, auch vielleicht über schwierige Kundensituationen, über Herausforderungen zu sprechen. Das kommt ja auch vor, das muss man sehr deutlich sagen. Und da gibt es in den Tafeln auch oft einen ehrenamtlichen Kaffee oder die essen zusammen und reden dann über diese Dinge. Und das finde ich sehr gut, weil, das will ich auch nochmal sagen, eines unserer Hauptthemen in der nächsten Zukunft und auch jetzt schon ist das Thema Vereinsamung und nicht nur bei armen Menschen, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft. Und das ist noch ein Faktor beim Ehrenamt, dass man natürlich auch Menschen trifft, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man sich treffen kann. Und das ist noch ein Faktor, der dazukommt. Und nochmal, ich glaube, dass Tafeln in ihrer Vielschichtigkeit, Lebensmittelrettung, Unterstützung von Armutsbetroffenen und gleichzeitig ehrenamtliches Engagement zusammenbringen. Und das ist in der Form in Deutschland einzigartig.
In einigen Supermärkten kann man jetzt so rund um die Weihnachtszeit für einige Euro eine Tüte mit Lebensmitteln eben auch für die Tafeln kaufen. Darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen sprechen, Jochen Brühl, ob es das ist, was Sie Unterstützung brauchen oder vielleicht noch das eine oder andere. Gleich mehr mit Ihnen an diesem Sonntag hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. In Discountern kann man einfach einen Pfandbon für die Tafeln spenden, in anderen Supermärkten Lebensmittelkisten oder Tüten für die Tafeln kaufen oder einfach Geld an die lokalen Tafeln spenden. Jochen Brühl ist heute unser Gast des Tages an diesem Sonntag. Er ist Vorsitzender der Tafeln in Deutschland und die agieren ja nicht nur rund um die Weihnachtszeit, muss man auch nochmal sagen, lieber Herr Brühl, sondern das ganze Jahr über mit 60.000 Ehrenamtlichen. Ist das für Sie eine lohnende, eine wichtige Aktion, diese 5-Euro-Tüte mit den Lebensmitteln für die Tafel?
Also das ist in der Weihnachtszeit eine gute Sache, weil es natürlich auch Lebensmittel dann gibt, die es sonst nicht geben würde. Da ist auch vielleicht Kaffee dabei oder Nudeln oder andere Sachen. Das sind so haltbare Lebensmittel und das ist für viele Menschen nochmal eine zusätzliche Unterstützung.
Wie geht das dann, wenn ich die 5 Euro im Supermarkt an der Kasse bezahle? Werde ich ja mal mehr oder mal weniger von der Kassiererin, vom Kassierer gefragt. Wo geht die Tüte dann hin und kommt die auch tatsächlich an?
Ja, die Tüten kommen tatsächlich an und zwar ist es natürlich so, dass wir auch Gegenden haben, wo es wenige Supermärkte gibt und versuchen das gerecht aufzuteilen. Also wir versuchen das zentral zu sammeln und dann weiterzugeben, weil es gibt natürlich Gegenden, dann gibt es 15 solcher Supermärkte und in anderen nur eine und dann ist es so, dass wir das versuchen natürlich auch aufzuteilen, dass jede Tafel davon profitieren kann und man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass diese Tüten auch dort ankommen bei den Tafeln. Das ist uns sehr wichtig und gleichzeitig muss man sagen, dass wir versuchen über diese Geschichte natürlich auch Öffentlichkeit herzustellen, dass wir es Tafeln überhaupt gibt und dass ich beim Einkauf feststelle, oh, es gibt Leute, die haben offensichtlich zu wenig und da auch soll es Diskussionen geben. Also das ist ja, das habe ich vorhin ja schon gesagt, das ist ein großes Interesse von uns, in den Dialog zu kommen. Warum gibt es Tafeln? Warum muss es die geben? Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, es ist toll, dass es euch gibt, aber es ist auch schade, dass es euch geben muss. Und das wird auch durch solche Diskussionen ausgelöst. Wenn man
können
so
Sie die
Tüte
noch hören, diese Diskussion? Eigentlich müsstet ihr euch ja selber abschaffen, denn dann wäre alles wieder in einer idealen Welt alles super.
Ja, es ist ja auch diese Kritik an den Tafeln, wo ich immer denke, ja, wir können über Folgen diskutieren, ja, wir können darüber diskutieren, dass es Tafeln gibt, aber die Frage ist auch, wo ist die Ursache? Und dann gibt es ja Leute, die sagen, oh, Tafeln stabilisieren Armut oder unternehmen den Staat aus der gesellschaftlichen Verantwortung. Das kann ich inzwischen nicht mehr hören, weil die Frage ist ja, dann macht doch was, dann ändert doch was, dann nehmt doch Einfluss auf die Politik. Wir wollen aber nicht warten und sagen, oh, alle Menschen, die jetzt in Armut sind, die zu den Tafeln kommen, die müssen darauf verzichten, auf die Unterstützung, weil wir jetzt erstmal gesellschaftliche, relevante Themen diskutieren müssen. auch da gilt, das eine tun und das andere nicht lassen, politisch Einfluss zu nehmen und sich deutlich zu positionieren, dass sich was ändern muss und gleichzeitig aber auch Überfluss und Mangel miteinander in Verbindung zu bringen, dass die Leute Unterstützung von den Tafeln bekommen, die das auch brauchen können. Also wie gesagt, das eine tun heißt, das andere nicht zu lassen.
Und die Bedürftigkeit ist da. Die Bedürftigkeit kennt weder eine Nationalität noch ein Alter, ob man ein Familienmensch ist oder alleinerziehend. Und trotzdem ist sie an einigen Orten auch so groß, dass sie im letzten Jahr für mehrere Monate, das war eben auch groß in der Presse, ja schließen musste. Wir hatten viele Menschen, die neu ankamen in unserem Land und da hatten dann viele Neukunden und viele Altkunden einen Konflikt bei einigen Tafeln. Was brauchen Sie denn? Bräuchten Sie nicht eigentlich mehr Menschen, die vielleicht auch als Dauerspender noch viel mehr sich engagieren, wenn man nicht sagt, ich habe nicht die Zeit und will jetzt nicht ehrenamtlich mich einbringen?
Also Sie könnten meinen Beruf übernehmen als Fundraiserin. Genau, gute Aussage, super, würde ich so unterschreiben. Weil wenn ich auf der einen Seite sehe, dass Menschen ein gesellschaftliches Thema behandeln wie Lebensmittelverschwendung und dann noch das möglich machen, dass Menschen davon profitieren können, dann kostet das Geld. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt, der Staat ist ja in der Verantwortlichkeit, auch die Tafeln im Blick zu haben, ein gesellschaftliches Thema. Es gibt ja diese Aussagen, wir wollen die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren, von 12 auf 6 oder von 18 auf 9 Millionen. Da muss ich sagen, ja, wenn die Tafeln einer der größten Lebensmittelretter Deutschlands sind, dann brauchen die auch Unterstützung, auch vom Staat, auch in den Bundesländern und auch auf Bundesebene. Das ist so, auch bei aller Unabhängigkeit, die sie behalten sollen. Das ist das eine Thema. Und für den privaten Menschen oder für den Unternehmer muss ich einfach sagen, wenn du willst, dass diese Gesellschaft von diesen ehrenamtlichen Menschen profitiert, die auch Multiplikatoren für eine gerechte und gute Gesellschaft sind, dann musst du diese Organisation auch unterstützen. Das ist kein Selbstläufer. Ich brauche auch nicht Schulterklopfen oder wir machen Bilder mit Gemüsekisten, wo Brühl fröhlich in die Kamera lächelt. Können wir auch machen, aber bitte dann auch das Portemonnaie öffnen und diese Organisationen zu unterstützen, die sich für diese Gesellschaft einsetzen. Das halte ich für wichtig und das muss man in der Weihnachtszeit in aller Liebe den Menschen auch nochmal sagen. Mach deinen Geldbeutel auf, damit andere Menschen, wenn du keine Zeit hast, für andere da sein können.
Ich habe heute viel gelernt, was sich ändern muss in unserer Gesellschaft, dass wir eine große Schere haben bei der Diskussion um das Klima. Natürlich die einen, die auch sehr hochwertige, sehr teure Bioprodukte sich leisten können. Die anderen, die eben auch die Scham überwinden müssen, um zu sagen, es ist das erste Mal, ich gehe den ersten Schritt in die Tafel. Wenn man diesen Schritt dann getan hat, dann trifft man auf sehr, sehr viele Menschen mit Herz, mit sehr viel Engagement. Und trotzdem stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, ein Gespräch an diesem Sonntagmorgen, das auf jeden Fall zur Diskussion, dann hoffentlich, Herr Buhl, weiter in den eigenen Resonanzräumen, in den Familien, im Freundeskreis führt. Und wer immer noch auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk, volle Tonne, leere Teller, davon geht 1 Euro für die Tafeln ab. Und was machen Sie Weihnachten?
Ich werde mit 16 Menschen zusammen Heiligabend verbringen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Gucken Sie in Ihrer Nachbarschaft, vielleicht ist da die Seniorin oder der alleinstehende ältere Mann, der
stimmt,
in seiner Wohnung sitzt.
Sie sind ja in der Wohnungsgemeinschaft, genau. Ne, mit mehreren Familien und Alleinstehenden. Schönes Wohnprojekt.
Genau. Und wichtig ist auch dann Menschen auch noch einzuladen, die vielleicht sonst alleine wären. Also wir sind ja immer sehr im Fest der Liebe. Da kuscheln wir uns in unsere eigenen Systeme ein. Vielleicht gucken wir mal in der Nachbarschaft, wen man einladen könnte. Das bereichert und ich hoffe, dass die Menschen, die das Weihnachtsfest auch als das verstehen, was es wirklich ist, sich dem anderen zuzuwenden, so wie das ja in der Weihnachtsgeschichte ist, dass sich Gott den Menschen zuwendet. Und so wünsche ich mir, dass wir uns den Menschen, egal wer er ist, was er glaubt, woher er kommt, das ist am Ende nicht wichtig, sondern dass wir uns den Menschen zuwenden. Und das wäre mein Wunsch für Weihnachten.
Dem schließe ich mich an. Und dieses Jahr fallen ja Chanukka und Weihnachten auch fast zusammen. Also, Herr Brühl, schönes Weihnachtsfest für Sie, Ihre Freunde, Ihre Familie, für alle Mitarbeiter der Tafel und einen schönen Sonntag noch.
Ich danke Ihnen für das freundliche Gespräch.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.